herzlich willkommen zu unserer heutigen Katechismus-Sendung. Mein Name ist Alexander Fröhlich, liebe Hörer von Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe unserer Katechismus-Sendung mit dem Titel Die Sakramente oder anders genannt Die Sakramente Heilsordnung in der Feier der christlichen Mysterien. Wir haben die Gelegenheit, in diesen Katechismus-Sendungen, ganz besonders heute am Dienstag, den Katechismus der katholischen Kirche durchzugehen. Das Buch dieses Katechismus fasst ja die Grundlagen unseres Glaubens zusammen. Und es ist so ganz gut, wenn man Bescheid weiß über seinen Glauben. Man kann zwar seine Beziehung zu Gott haben, auch mit ganz wenig in der Hand, aber es ist genauso wie bei einem Ehepaar beziehungsweise bei einem Hobby. Je mehr man weiß über den anderen, über die Sache, desto tiefer, desto mehr Freude kann man auch dabei entwickeln und desto mehr kann man auch auf die Sache eingehen. Und das wollen wir auch. Wir wollen unseren Glauben nicht nur so hoppladihopp leben, nicht nur hoppladihopp auch glauben, sondern wir wollen unseren Glauben, der doch ein wichtiger Aspekt in unserem Leben sein sollte, auch wirklich durch und durch leben. Und da hilft es doch ab und zu mal in diesen Katechismus, in diesen Grundlagen des Glaubens zu blicken. Und weil da ja das eine oder andere auch ganz schön ist, wenn wir das erklärt bekommen, haben wir auch einen Experten dazu eingeladen. Und das ist heute Dekan Gschwind. Dekan Gschwind, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in Ursberg-Mindelzell. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Vielleicht können Sie für alle, die diesen Ort Ursberg-Mindelzell nicht genau einordnen können, sagen, von welcher Gegend und von welchem Bistum Sie uns zugeschaltet sind.
Also Mindelzell, wo ich wohne, das liegt in der Diözese Augsburg und der Ort liegt genau zwischen Ulm und Augsburg. Ursberg ist vielleicht dem einen und anderen ein Begriff. Es ist das größte Behindertenzentrum in Süddeutschland. Von Ursberger Schwestern, die sogenannte St. Josefskongregation, geleitet und wurde von einem Pfarrer im 19. Jahrhundert gegründet, Dominikus Ringeisen.
Und sind Sie als Pfarrer von Ursberg dann auch für dieses Heim zuständig?
Oder? Ich bin nicht Pfarrer von Ursberg. Ich bin genau gesagt Pfarrer von Balzhausen und versorge gleichzeitig noch die Pfarrei Mindelzell. Also ich wohne zwar in der Gemeinde Ursberg, so wie der Bundesfinanzminister AD, Dr. Theo Weigel aus Oberrohr stammt, das ebenfalls zur Gemeinde Ursberg gehört. Aber Mindelzell ist ein eigener Ort mit pfarrlichen Rechten. Und die Pfarrei ist eine Heiligkreuzpfarrei mit einem Kreuzpartikel. Also das ist eine ganz besondere Konstellation hier.
Und wie lange dürfen Sie schon dort tätig sein?
Ja, ich bin schon sehr lange hier, bin seit 1974 hier Pfarrer und habe natürlich darüber hinaus, außer meinem Verein, vielfältige Aufgaben auch in der Diözese.
Pfarrer Gschwind, wir haben am letzten Dienstag einen neuen Kapitel in diesem Katechismus der katholischen Kirche, das für Sie ja auch als Pfarrer ein Grundwerk ist, erläutert, vertieft. Wir wollen in diesem Kapitel weitermachen. Wir haben in diesem ersten Kapitel über die Sakramente im Katechismus der katholischen Kirche zuerst die Liturgie als Werk der heiligsten Dreifaltigkeit näher betrachtet. Wir haben einige Aspekte der Liturgie sind wir noch eingegangen, die Sakramente, die ja auch von der Liturgie geprägt sind und sind eben in der letzten Sendung am vergangenen Dienstag zu dem Aspekt gekommen, dass die Sakramente ja auch aus Zeichen und Symbolen, die Liturgie aus Zeichen und Symbolen bestehen und dass diese Zeichen und Symbole eine Hilfe sind, auch das Sakrament auf der einen Seite auch besser zu verstehen, besser aufzunehmen und vielleicht auch einfach, weil der Mensch die Zeichen und Symbole auch braucht. Als Teil der Schöpfung braucht er auch dieses Zeichenhafte. Ist das auch ein Mittel, um zu zeigen, um diese Gnade, die durch die Sakramente auch den Menschen geschenkt werden, auch zu vergegenständlichen? Zeichen und Symbole war also die Überschrift der letzten Stunde. Wie wird die Liturgie gefeiert? Wir kommen nun zu den Worten und Handlungen, die ebenfalls Teil der Liturgie sind. Wir lesen jeweils einen Abschnitt aus dem Katechismus der katholischen Kirche und Dekan Gschwind hilft uns, dann auch diese Abschnitte besser zu verstehen und vielleicht auf den einen oder anderen Aspekt einzugehen. Wenn Sie wollen, können Sie ebenfalls den Katechismus aufschlagen und mitlesen. Wir fahren fort mit der Nummer 1153. Vielleicht, Dekan Gschwind, wollen Sie noch ein paar einleitende Worte zu diesem nächsten Abschnitt Worte und Handlungen noch uns geben.
Ja, zu jedem Sakrament gehört immer auch das Wort, das äußere Zeichen, das ist das eine, und das Wort ist das andere. Das sehen wir bei der heiligen Taufe zum Beispiel, wo das Wasser über den Kopf des Täuflings gegossen wird und dabei spricht der Priester oder der Taufspender. Der Diakon kann ja ebenfalls die feierliche Taufe spenden. Josef, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es gehört immer das Wort mit dazu, Wort und Zeichen. Und jetzt kommen wir eben zu dem Thema Worte und Handlungen, die bei der Feier der Sakramente eine Rolle spielen.
Nummer 1153 aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Die Feier eines Sakramentes ist eine Begegnung der Kinder Gottes mit ihrem Vater in Christus und dem Heiligen Geist. Diese Begegnung findet wie ein Zwiegespräch ihren Ausdruck in Taten und Worten. Zwar sind die liturgischen Handlungen schon an für sich eine Sprache, aber das Wort Gottes und die Antwort des Glaubens müssen diese Handlungen begleiten und lebendig machen, damit der Same, das Wort vom Reich Gottes, auf gutem Erdreich Frucht bringe. Die liturgischen Handlungen deuten zeichenhaft an, was das Wort Gottes ausdrückt. Das Angebot der Gnade Gottes und zugleich die Glaubensantwort seines Volkes.
Ja, wir haben das natürlich zum Beispiel, wenn Sie an die heilige Wandlung denken, wo Brot und Wein verwendet werden, also äußere Zeichen, und dann kommt das Wort dazu, dass Jesus selber spricht, der Priester sagt die Worte, aber es ist der Herr selber, der hier handelt. Und dann kommt unsere Antwort, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist die Glaubensantwort des Volkes Gottes zu diesem heiligen Geschehen.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Nummer 1154. Der Wortgottesdienst bildet einen unerlässlichen Bestandteil der sakramentalen Feiern. Um den Glauben der Gläubigen zu nähren, werden die Zeichen, die das Wort Gottes begleiten, verdeutlicht. Die Heilige Schrift, Lectionar oder Evangelia, ihre Verehrung, Prozession, Weihrauch, Licht, die Stätte ihrer Verkündigung, Ambo, ihre Lesung, die gut vernehmbar und verständlich sein soll. Die Homilie des Amtsträgers, welche die Verkündigung weiterführt, sowie die Antworten der Versammlungen, wie Akklamationen, Psalmen, Litaneien und Glaubensbekenntnis.
Das sind also verschiedene Worte, die uns vielleicht nicht so geläufig sind wie Lektionar und Evangeliar. Das Lektionar, das ist die Buchsammlung, in der die Lesungen enthalten sind. Das Evangeliar, da sind die Evangelien enthalten. Also die vier Evangelisten haben uns ja aufgeschrieben, die frohe Botschaft von Jesus. Im Evangelium spricht immer Jesus zu uns. In den Lesungen, hören wir den heiligen Paulus, da hören wir aus dem Alten Testament. Also das ist ein reiches Feld, wo hier bestellt wird und wo wir, so oft wir den Gottesdienst besuchen, aus Lesung und Evangelium immer wieder das Wort Gottes zu hören bekommen. Am Schluss der Lesung heißt es ja Wort des lebendigen Gottes. Und nach dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bei den feierlichen Gottesdiensten, da wird das Evangeliar in einer Prozession hingetragen zur Verkündigung, zum Ambo oder manchmal auch in die Mitte der Kirche. Das Evangeliar ist manchmal auch sehr kostbar gestaltet, gerade in großen Kirchen, im Domen zum Beispiel, kann man wunderbare Evangeliare sehen. Und die werden dann in feierlicher Prozession, wo Weihrauch und Kerzen dabei sind, hingetragen und dann verkündet, also bei diesen feierlichen Gottesdiensten, der Diakon dann das Evangelium. Das ist immer ein ganz feierlicher, festlicher Akt. Bei den Festgottesdiensten sonst geschieht das alles sehr viel einfacher. Aber die Stätte der Verkündigung ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer der Ambo. Der Ambo, ich habe mal einen Artikel geschrieben, das Stiefkind der Liturgiereform, weil in vielen Kirchen diese Ambos, die Mehrzahl von Ambo ist natürlich auch wieder sehr schwierig zu sagen, die Ambonen, diese Stätten der Verkündigung manchmal doch nicht so großartig sind, wie die Altäre gestaltet sind, also die sind manchmal etwas unterentwickelt. Manchmal ist es sehr schön, beides zusammenklingend. Es sollte halt immer Altar und Ambo so einen Gleichklang bilden. Der Tisch des Wortes und der Tisch des Sakramentes. Die Kanzeln, die ja früher der Ort der Verkündigung waren, das hing natürlich auch damit zusammen, weil es keine Lautsprecheranlage gab. Die Kanzel, die hatte ja einen Schalldeckel und so wurde dann das Wort Gottes hineingetragen in die Kirche. Die Kanzeln, die sind ja gerade in der Barockzeit herrlich ausgestattet. Oder auch in der Gotik hat man großen Wert darauf gelegt, die Kanzeln sehr schön zu gestalten. Also da, meine ich, müsste noch manches geschehen, um diesen Ort der Verkündigung noch besser zu gestalten. Aber wichtig ist, dass die Lesung auch gut vernehmbar und verständlich sein soll. Heute mit den Lautsprechern ist das ja in der Regel eine gute Sache, aber nicht alle, die die Lesung vortragen, können so gut vortragen, dass man das auch gut versteht. Manche lesen viel zu schnell, verschlucken die Hälfte, da muss man schon sehr langsam und deutlich sprechen. Aber das ist ja dann wieder eine Sache, dass man sich darum bemüht, diese Lektoren nicht bloß hinzuschicken, dass sie das jetzt runterlesen, sondern dass sie auch das irgendwo verinnerlichen. Die Antworten, die Akklamationen, das ist ja wichtig, dass die von der Gemeinde auch gegeben werden. Früher war es ja so, dass der Ministrant die Akklamationen beherrschen musste. Zwischen Priester und Ministrant war das ein Wechselgebet, aber die Ministranten waren immer nur die Vertreter des Volkes Gottes. Und jetzt spricht das ganze Volk Gottes, aber es sollte natürlich auch dabei sein und sollte mitbeten und die Antworten geben.
Nummer 1155 aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Liturgisches Wort und liturgische Handlung lassen sich als Unterweisung und Zeichen nicht voneinander trennen. Auch als Verwirklichung dessen, was sie bedeutet, sind sie untrennbar. Der Heilige Geist führt nicht nur zum Verständnis des Wortes Gottes, indem er den Glauben weckt, sondern er verwirklicht durch die Sakramente auch die Großtaten Gottes, die das Wort Gottes verkündet. Er lässt das Werk, das der Vater durch den geliebten Sohn vollbracht hat, gegenwärtig werden und teilt es mit.
Also die große Rolle, die der Heilige Geist bei all dem spielt, ist uns manchmal viel zu wenig bewusst. In barocken Kirchen kann man das schon sehen und deutlich ablesen. Zum Beispiel ist da häufig über dem Hochaltar die Heilige Geisttaube angebracht. Oder über der Kanzel im Schalldeckel ist der Heilige Geist in Gestalt der Taube dargestellt. Um so zu verdeutlichen, hier ist der Geist Gottes am Werk. Oder wie gesagt, am Hochaltar, hier wirkt Gottes Heiliger Geist. Es ist also nicht das Tun des Priesters, sondern der dreieine Gott wirkt hier in all seinen Phasen, in seiner ganzen Dreieinigkeit. Und hier spielt eben der Heilige Geist immer eine herausragende Rolle. Es gibt auch Kirchen, sehr interessante Darstellungen, wo zum Beispiel die Verkündigung am Hochaltar dargestellt wird. Auf der einen Seite ist der Engel, auf der anderen Seite Maria. Und da will der Künstler damit sagen, schaut, was sich da im Haus Nazareth ereignet hat. Gott wird Mensch, das geschieht hier auf dem Altar bei der Heiligen Messe. Also da haben frühere Zeiten das viel stärker auch in den Blick gerückt, dass der Geist Gottes immer am Wirken ist. Und das kommt in dem Absatz, den wir gerade gehört haben, sehr deutlich zum Ausdruck.
Sie haben die Sendung Katechismus eingeschaltet, heute mit dem Titel Die Feier der christlichen Mysterien, Worte und Handlungen der Sakramente. Das war unser erster Abschnitt. Bevor wir mit dem zweiten Abschnitt Gesang und Musik weitermachen, haben wir eine Hörerin, die Frau Grass, die wir nun auf Sendung begrüßen. Grüß Gott, Frau Grass.
Grüß Gott. Mich stört oft bei der Lesung, wenn es sich um Worte des Paulus oder von irgendeinem anderen Apostel handelt, wenn es sich darum handelt, dass dann es hinterher heißt, Wort des lebendigen Gottes. Wenn das Worte sind aus dem Alten Testament, Prophetenworte, wo es direkt heißt, so spricht Gott der Herr, dann ist das richtig. Aber wenn es sich um Paulus handelt, dann kann ich das gar nicht gut einordnen.
Danke schön, Frau Grass, für Ihre Frage. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir Dekan Gschwind weitergeben. Danke für Ihren Anruf und Gottes Segen. Wiederhören. Dekan Gschwind, eine doch ja wichtige Frage. Oft hören wir die Worte aus der Bibel mit dem Abschlusswort des lebendigen Gottes. Sind das immer Worte des lebendigen Gottes?
Ja, wenn wir die Heilige Schrift als Wort Gottes bezeichnen, und sie sind ja auch, das ist inspiriert von, dann müssen wir auch sagen, das ist Wort Gottes an uns gerichtet, nicht immer in gleicher Weise für uns jetzt zutreffend, aber es ist das Wort Gottes. Die Heilige Schrift ist das Wort Gottes.
Und inwieweit kann jetzt der Apostel Paulus oder der Apostel Petrus beanspruchen, das Wort Gottes zu haben, wenn er zum Beispiel eben an die Gemeinde in Korinth schreibt? Wenn man da auch einige Texte dann hört, auch einfach die ersten Zeilen, ich grüße meinen geliebten Bruder oder meine geliebte Schwester oder die geliebte Gemeinde in Korinth, und dann fängt der ganze Brief an, ist da jedes Wort wirklich Gottes Wort? Und wieso ist gerade der Brief, gerade dieser Brief von Paulus jetzt an die Gemeinde Wort Gottes und vielleicht ein anderer Brief, den er geschrieben hat, nicht?
Ja, das ist an dieses Wort. Dieses Wort ist ja immer nicht nur an diese Gemeinde gerichtet, es ist ja immer an uns alle gerichtet. Darum wird es ja beim Gottesdienst verlesen. Durch die Jahrhunderte hindurch, von Anfang an.
Aber als Paulus den Brief geschrieben hat, wollte er wirklich an alle schreiben oder wollte er nicht ganz speziell an diese Gemeinde schreiben?
Er wollte natürlich an die Gemeinde schreiben, aber die Gemeinden haben es ja weitergegeben. Und so sind die Briefe auch erhalten geblieben. Und weil sie für die Gemeinden so wichtig waren, da hat man sie auch weitergegeben. Und sind sie eingegangen in die Heilige Schrift. Es ist ja nicht so, dass die Heilige Schrift vom Himmel gefallen ist, sondern die Kirche ist es, die uns die Heilige Schrift im Grunde genommen gibt. Und alle Sekten, die mit der Heiligen Schrift da durch die Weltgeschichte reisen, sind eigentlich sozusagen abhängig von der Kirche. Ohne Kirche hätten sie die Heilige Schrift nicht. Die Heilige Schrift, die Kirche hat gesagt, das gehört zur Heiligen Schrift, das gehört zur Heiligen Schrift und das nicht. Also insofern, Wort des lebendigen Gottes, das ist, die Kirche hat gesagt, das sind die Schriften, die sozusagen im Auftrag Gottes geschrieben worden sind und an uns weitergegeben werden.
Und hat das, was zum Beispiel der heilige Augustinus geschrieben hat oder einfach zum Beispiel dieses Büchlein, die Nachfolge Christi, hat das nicht auch so einen ähnlichen Inhalt wie eben die Texte aus der Heiligen Schrift? Wieso entscheidet irgendwann mal oder nach welchen Kriterien entscheidet die Kirche, das ist jetzt Wort Gottes und das ist nur Menschenwort, was vielleicht auch zwar erbaulich ist zu lesen, aber kann nicht mehr in diesem Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen werden. Nach welchen Kriterien wird das entschieden?
Das hat die frühe Kirche entschieden. Die frühe Kirche hat bei ihren Synoden und Konzilien gesagt, das und das. Es war ja manches auch strittig. Es hat ja manches lange gedauert, bis das schließlich in den Kanon der Schriften aufgenommen worden ist. Zum Beispiel die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes. Einmal hat man es reingenommen, dann hat man es rausgelassen. Also da hat es schon verschiedene Entwicklungen gegeben, bis die Kirche schließlich endgültig gesagt hat, das gehört dazu und das nicht. Wie zum Beispiel die Bücher der Makkabäer. Die evangelische Kirche sagt ja, das sind apokryphe Bücher. Während wir sagen, das gehört zum Kanon der Schriften.
Also zusammengefasst sagen Sie, die Kirche hat entschieden, das kommt in den Kanon der Heiligen Schrift und damit wird das Gottes Wort.
Ja, und das ist das Wort Gottes. Die Kirche, geführt vom Heiligen Geist, sagt es.
Fahren wir fort mit der Lesung aus dem Katechismus der katholischen Kirche und kommen zur Überschrift Gesang und Musik. Wollen Sie, Dekan Gschwind, ein paar Worte einleitend zu diesem Abschnitt noch sagen?
Ja, Musik ist von Anfang an in der Kirche sehr wichtig gewesen, der Gesang. Das lesen wir ja beim heiligen Paulus, wo er davon spricht, dass man mit Singen, mit Hymnen Gott loben und preisen soll. Der heilige Augustinus, der war ja sehr angetan von den Gesängen, die er in Mailand in der Kirche gehört hat beim heiligen Ambrosius. Der heilige Ambrosius war übrigens einer, der die Kirchenmusik sehr gefördert hat und wo man wirklich beim Gottesdienst sehr viel gesungen hat. Aber da muss man wieder dazu sagen, die haben den Gesang eigentlich erst wieder neu entdeckt und wiederbelebt, weil die Arianer so viel gesungen haben. Das ist ähnlich wie im Mittelalter, wo die Protestanten so viel gesungen haben. Plötzlich hat man dann auch auf katholischer Seite wieder entdeckt, wie wichtig der Gesang ist und wie wichtig das Liedgut ist. Ähnliches könnte man dann im 19. Jahrhundert sagen. Also immer wieder erleben wir so Aufbrüche der Musik, zwischendurch auch eine gewisse Verschlafenheit. Ich habe vorhin gedacht, beim gregorianischen Choral, man hat den gregorianischen Choral jetzt ja lange Zeit vernachlässigt. Man hat den nimmer so ernst genommen, man hat den so abgelegt. Und jetzt erleben wir, dass über der See der gregorianische Choral wieder neu entdeckt wird, gerade von jungen Leuten. Das ist also sehr, sehr interessant, wie sich immer wieder solche Wellenbewegungen im Lauf der Kirchengeschichte ereignen. Aber Gesang und Musik sind sehr wesentlich. Nur muss man wieder Obacht geben, dass die Musik nicht sozusagen die Oberhand gewinnt. Die Liturgie muss das Tragende sein.
Wir hören aus dem Katechismus der katholischen Kirche die Nummer 1156. Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar. Ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen, vor allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. Das Dichten und das oft von Musikinstrumenten begleitete Singen inspirierten Psalmen stehen schon in enger Verbindung mit den Liturgiefeiern des Alten Bundes. Die Kirche führt diese Tradition weiter und entfaltet sie. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Liedern erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lobe des Herrn. Wer singt, betet doppelt.
Das sagt der heilige Augustinus. Und da denke ich mir dann immer, was machen die Leute, die nicht singen können. Es gibt ja immer wieder wenige, aber es gibt Menschen, die können singen, oder manchen geht die viele Singerei auch auf die Nerven, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also da muss man auch Obacht geben. Es war auch in der Barockzeit zum Beispiel so, dass die Messen einen solchen Umfang angenommen haben, dass die Bischöfe dagegen einschreiten mussten. Also das hat dann ewig lang gedauert, das wollten sie dann auch nicht. Bedeutend war ja in dieser Hinsicht der Erzbischof Graf Colloredo, der den Mozart ziemlich zurückgestutzt hat, der ihn ja schließlich dann auch entlassen hat. Dieser Colloredo, da hat man gesagt, Graf Colloredo, sine gloria et credo. Der hat also immer gern kurze Messen, die Missa brevis. Das kommt in der Zeit des Colloredo auf, weil die Barockzeit dann immer überschwänglicher geworden ist und dadurch auch die Liturgie sehr stark gesprengt hat. Also der Josef Haydn, der hat immer darauf geachtet, dass eine Messe, die er komponiert hat, nicht länger wie 45 Minuten dauert. Weil da muss man dann wieder dazu denken, dass früher zum Beispiel die Predigt ja außerhalb der Heiligen Messe war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber nur in meinem Aufwachsen war die Predigt vor der Heiligen Messe. Der Gesang ist also eine ganz wichtige Sache beim Gottesdienst, aber man muss auch da achten, dass er halt hineinpasst in die Liturgie und dass er nicht sich zu so einem Eigenleben entwickelt, dass er das Ganze sprengt.
Nummer 1157 aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Der Gesang und die Musik erfüllen ihre Zeichenfunktion auf umso bedeutsamer Weise, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden sind. Dabei ist auf die folgenden drei Punkte zu achten: auf die ausdrucksvolle Schönheit des Betens, die einmütige Beteiligung der Gemeinde zu den vorgesehenen Zeiten und den festlichen Charakter der Feier. So dienen Gesang und Musik dem Ziel der liturgischen Worte und Handlungen, der Verherrlichung Gottes und der Heiligung der Gläubigen. Wie weinte ich unter deinen Hymnen und Gesängen, heftig bewegt von den wohllautenden Klängen in deiner Kirche. Jene Klänge drangen in mein Ohr und ließen die Wahrheit in mein Herz träufeln. Fromme Empfindungen wallten darin auf, meine Tränen flossen und mir war wohl dabei.
Das stammt wieder vom heiligen Augustinus aus seinen Bekenntnissen. Und da meint er natürlich die Gottesdienste in Mailand beim heiligen Ambrosius. Ambrosius war also nicht nur ein vorzüglicher Prediger, sondern er war auch einer, der die Kirchenmusik sehr gefördert hat und wo die Menschen sich wirklich dann auch ja wohlgefühlt haben dabei. Das ist ja eine sehr wichtige Sache. Es sollte also immer auch die Freude oder in der Fastenzeit, dass man das Empfinden hat, dass man mit Jesus den Leidensweg mitgeht. Da gibt es ja herrliche Lieder, herrliche Gesänge und man kann es ja in den Gemeinden förmlich hören, welche Lieder von einer Gemeinde wirklich gesungen werden, wo sie wirklich mitgehen. Man kann deshalb auch nicht ständig neue Sachen machen. Also wir sind ja immer in der Gefahr, dass wir uns schnell an etwas, ja, dass wir schnell genug davon bekommen. Und dann möchte man immer wieder Neues, Neues, Neues. Und dadurch haften dann manche Dinge viel zu wenig. Wir sind in der Gefahr, einen großen Gebets- und Liesschatz zum Teil zu verlieren. Wenn ich also an unsere Kinder denke, müssen wir uns die Frage stellen, geben wir das Liedgut, das uns überliefert ist, wirklich weiter? Wir lernen da Kinderlieder, alles Mögliche, und den Schatz, den wir haben, der wird viel zu wenig weitergegeben. Also da müsste man sich auch manchmal Gedanken machen, wie man das Liedgut, das uns überliefert ist, weitergibt. Natürlich auch immer wieder Neues dazu lernt. Und man merkt ja sehr rasch, was dann in einer Gemeinde sich schnell beheimatet und was man halt wieder weglegen muss. wenn man in die Tradition schaut, es ist manchmal sehr viel in manchen Zeiten an Liedern entstanden, aber übrig geblieben sind sehr wenige, die sich dann weiter überliefert haben.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche Nummer 1158. Die Harmonie der Zeichen, Gesang, Musik, Worte und Handlungen ist umso ausdrucksvoller und fruchtbarer, je besser sie sich im kulturellen Reichtum des feiernden Volkes entfaltet. Darum soll der religiöse Volksgesang eifrig gepflegt werden, so dass die Stimmen der Gläubigen bei Andachtsübungen und gottesdienstlichen Feiern und auch bei den liturgischen Handlungen selbst gemäß den kirchlichen Richtlinien und Vorschriften erklingen können. Doch die für den Kirchengesang bestimmten Texte müssen mit der katholischen Lehre übereinstimmen. Sie sollen vornehmlich aus der Heiligen Schrift und den liturgischen Quellen geschöpft werden.
Ja, da hat man manchmal dann schon seine Schwierigkeiten, wenn da bestimmte Wünsche berücksichtigt werden sollen, etwa bei Hochzeiten. Aber manchmal hat man da schon ein bisschen einen schweren Magen hin, wenn zum Sanctus und zum Agnus Dei kann man ja gerade nicht alles singen. Aber unsere jungen Leute sind da manchmal sehr unkompliziert. Die sagen, es geht ja immer um die Liebe und das ist ja die Hauptsache und der liebe Gott, der versteht das schon. Aber da muss man als Pfarrer dann schon manchmal ja mit Engelszungen reden, um die zu überzeugen, dass das halt doch nicht so geht.
Per misericordia tua meus noster, in cuius conspectu sanctorum apostolorum et martyrum, confessorum ad tue virginum nomina resi.
Wir haben jetzt einen Hörer, der uns aus Konstanz erreicht hat. Den wollen wir herzlichst begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Wir sprechen gerade über den Gesang. In der Präfation heißt es, jetzt singen wir dein Hochgesang oder was. Und danach wird gebetet, heilig, heilig, heilig und nicht gesungen. Das sollte halt auch dort gesungen werden. Das ärgert mich immer.
Danke für Ihren Anruf. Dekan Gschwind, was meinen Sie dazu?
Ja, man kann ja nicht immer singen. Und es ist ja immer nicht immer zum Singen zumute. Also da würde ich schon ein bisschen großzügig sein. Natürlich ist das die Frage, das ist der Lobgesang der Engel, gell? Und so schön wie die Engel können wir ja noch nicht singen. Und es muss ja auch, glaube ich, ein Unterschied sein zwischen einem Werktagsgottesdienst und einem Sonntagsgottesdienst, zwischen einem einfachen Tag und einem Hochfest. Also es muss schon auch eine Steigerung irgendwo drin sein. Wenn zum Beispiel an den Festtagen der Kirchenchor dann das Heilig, das Sanctus singt, dann können wir ja auch nur mit dem Herzen mitsingen, weil wir halt nicht so gut singen können wie die Leute vom Kirchenchor. Also da werde ich schon ein bisschen großzügig.
Vielleicht eine Frage, die auch an das anschließt, was Sie bereits erwähnt haben. Es ist ja oft so bei feierlichen Messen, zum Beispiel auch eine Mozart-Messe, dass da eben ein Chor singt und das Volk eigentlich nicht mitsingt. Ist das eigentlich im Sinne des Erfinders? Das heißt, ist das eigentlich der Sinn der Musik, dass man auch mal sich eben ja mit dem Hören begnügt? Oder sollte es eigentlich schon so sein, dass bei einer Liturgie wirklich das Volk, wenn es mitsingen soll, dann auch richtig mitsingt und meinetwegen dann auch die Musik vielleicht nicht so feierlich oder nicht so perfekt einstudiert ist?
Ja, aber ich meine das, was der heilige Augustinus vorhin gesagt hat. Der hat ja auch nicht mitsingen können, oder? Wie weint ich unter deinen Hymnen und Gesängen, heftig bewegt von den wohllautenden Klängen in deiner Kirche. Jene Klänge drangen in mein Ohr und ließen die Wahrheit in mein Herz säufeln. Also da muss ich schon sagen, wissen Sie, wenn was ganz großartig gesungen wird, das nimmt das Herz mit. Also auch wenn ich jetzt da nicht mitsingen kann, das nimmt das Herz mit. Also ohne Zweifel, wenn Sie was Wunderbares hören, also das Also da können sie sich gar nicht dagegen wehren. Das nimmt sie mit. Und auch wenn sie das jetzt nicht mitsingen können. Und wenn ich also an meine Kindheit denke, die Meiern dachten, waren ja früher also sehr gefühlsbetont, was die Lieder anlangte. Bei uns in meiner Heimatstadt Nördlingen waren die Meierndachten überfüllt und bestimmt 25% derer, die in der Meierndacht waren, waren evangelische Christen, weil sie gesagt haben, sowas Schönes haben wir nicht. Also wo das Gefühl ganz stark angesprochen wird, also ich meine, nicht nur, wenn ich immer mitsingen kann, ist das eine großartige Sache.
Wir begrüßen nun Frau Dietrich auf Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar kann ich mir eigentlich vorstellen, was wir heute für Musik haben, wenn ich an die Jugendmessen denke. Und was wir heute Gesänge, mit Gesang halt nichts mehr zu tun.
Danke für Ihre Frage, Frau Dietrich. Wir geben Sie an Dekan Gschwind weiter.
Ja.
Ja, die Musik, die heute ab und zu mal auch von Jugendlichen in der Kirche zu hören ist, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack.
Ja, ich meine, da muss man sagen, es hat halt jede Zeit ihre musikalischen Ausdrucksformen. Und es ist ein Suchen, es ist wie in der Kunst, es ist ein Suchen nach Ausdrucksformen, wie man den lieben Gott auch preisen kann. Und ich meine, da, wissen Sie, es ist so, da gibt es vielleicht 300 Lieder im Laufe der Zeit und übrig bleiben am Schluss zwei. Also das wissen wir nicht, wie sich das alles entfaltet und entwickelt, aber zwischen all dem Dingen, die halt schnelllebig sind, werden einige Dinge einfach überleben, weil sie dann den Menschen doch so stark ansprechen und ihn mitnehmen und auch dann auch zum Lob Gottes führen. Also es hat jede Zeit ihre Ausdrucksformen und da dürfen wir also nicht so arg kleinlich sein. Unsere jungen Leute, die singen ja wahnsinnig schnell zum Beispiel. Ältere Leute, die mögen es lieber getragener. Aber ich glaube, da sollte man schon ein bisschen weites Herz haben.
Wahrscheinlich kann man da auch zusammenfassend ein bisschen diesen Aspekt, den Sie ganz am Anfang auch gesagt haben, eben Worte und Handlung, Gesang und Musik, sie sollen ja dem Sakrament der Liturgie dienen und nicht ein Ersatz werden für die Liturgie oder nicht so viel Platz einnehmen, dass sie die Liturgie ja eben verdrängen. Und vielleicht kann man ja an dieser Stelle einfach auch diesen Kriterium dann ansetzen, dass man sagt, auch bei der Musik, nicht jede Musik per se, nicht weil Musik vorhanden ist, ist das gleich ein Plus, sondern diese Musik muss natürlich zum Ziel haben, das Sakrament und ja die Liturgie, die diesem Sakrament dient, auch zu fördern und vielleicht auch die Tiefe, die Größe, die Weite, manchmal auch die Freude oder eben auch das Ergreifende dieses dieser Gnade, die uns durch das Sakrament auch gegeben wird, auch zu untermalen und zu bekräftigen. Kann man das so zusammenfassen?
Ich denke, ja.
Vielleicht ganz zusammenfassend für den heutigen Abschnitt Gesang und Musik und Worte und Handlungen. Was möchten Sie uns ganz konkret mit auf den Weg geben, dass wir vielleicht sagen, das nächste Mal, dass wir in die Messe gehen, dass wir das nächste Mal, dass wir zur Beichte gehen, das nächste Mal, dass wir vielleicht auch den ein oder anderen Sakrament miterleben, mitfeiern, der vielleicht nicht so häufig vorkommt. Auf was sollten wir ganz besonders achten und vielleicht unser Augenmerk dann richten, sodass wir sagen können, die nächste Woche, da versuchen wir in ganz besonderer Weise diesen Punkt zu beachten.
Ja, zum einen wäre es wichtig, dass wir beim Gottesdienst wirklich uns bemühen, dabei zu sein, hinhören auf das Wort Gottes, dann bei den Antworten auch das nicht den anderen zu überlassen, sondern sie selber zu geben. Und wichtig wäre es natürlich auch, dass man immer ein Gotteslob mit in die Bank nimmt, damit man dann auch die Lieder, wenn man vielleicht nicht so gut singen kann, dass man es wenigstens dann mitliest. Aber es wird ja, sagen wir, am Werktag häufig nicht in den Pfarreien gesungen, aber am Sonntag. Und dass man das schon wirklich ist wahr, dass man mitsingen soll, so gut man kann. Der liebe Gott schaut ja nicht aufs Maul, sondern aufs Herz. Und mit dem Herzen sollten wir dabei sein und das ist das Allerwichtigste.
Dankeschön, Dekan Gschwind, für diese Sendung. Diese Sendung können Sie, liebe Hörer, bei unserem CD-Dienst bestellen unter folgender E-Mail-Adresse cd-dienst@ horeb.org. Sie können aber auch bei unserem CD-Dienst anrufen unter der 0700 75 25 75 20. Weitere Informationen zu Radio Horeb können Sie auch im Internet einsehen unter www.horeb.org. www.horeb.org. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Am Mikrofon war Alexander Fröhlich und ein herzliches Vergelt's Gott. Dann nach Horsberg-Mindelzell zu Dekan Gschwind. Danke Ihnen und bis zum nächsten Dienstag.
Auf Wiedersehen.